Liebe Freunde, heute zu Gast der Filmemacher, Medienproduzent und Videoreporter Björn Walter.
Wenn du irgendwie Leute aufmerksam oder die Aufmerksamkeit von Leuten haben möchtest, außerhalb von einem Imagefilm, dann finde ich polarisieren irgendwie. Ich finde das immer ganz interessant. Es gibt so viele Firmen, die halt polarisieren, die sich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und anders denken als alle anderen, nicht so diese klassischen Dinge machen, sondern da einfach ein bisschen mal frech sind, und das finde ich immer ganz geil.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Björn ist nicht nur ein kreativer Kopf hinter der Kamera, sondern auch ein Mensch, das muss ich ganz klar sagen, mit echter Haltung. Jemand, der seine Fähigkeiten immer wieder in den Dienst anderer stellt. Ob bei der Rickets-Rettung per Drohne, der Spendensammlung für Brandopfer oder der Gestaltung digitaler Kulturprojekte. Wir sprechen über seinen Weg von der Fernsehakademie Leipzig bis hin zur Selbstständigkeit im Jahr 2011, über Höhen, Tiefen und mutige Entscheidungen. Björn erzählt, wie es war, für Tokyo Hotel aus der Luft zu filmen und wie seine Aufnahmen nun sogar in der zweiten Staffel der Serie über die Kaulitz-Zwillinge verwendet werden. Es geht aber nicht nur um Technik und Kamerawinkel, sondern auch um Werte, Verantwortung und die Kraft von Bildern, die bewegen. Wir tauchen ein in sein Unternehmerleben, seine ehrenamtlichen Projekte und in die Frage, was macht gute Medienarbeit heute wirklich aus? Ich wünsche euch, liebe Freunde, viel Spaß und spannende Einblicke ins große Medien-Update. Auf geht's! Lieber Björn, schön, dass du der Einladung gefolgt. Waren im Übrigen viele, die mich angeschrieben haben, gesagt, den Björn Walter, den musst du mal zum Gera Stadtgeflüster einladen.
Das ehrt mich.
Ehrt dich das?
Das ehrt mich sehr. Na klar.
Schön, dass du da bist. Sag mal, gibt es irgendein... Wie fühlt denn sich das jetzt eigentlich an? Du bist ja normalerweise immer hinter der Kamera. Jetzt bist du vor der Kamera. Macht dich das nervös?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung, Mike. Ne? Das hat schon seinen guten Grund, dass ich immer hinter der Kamera stehe, weil ich da eher nicht so der bin, der am Rampenlicht stehen will. Aber fühle mich trotzdem sehr geehrt, hier sein zu dürfen, und auch vor allem, dass sich das Leute, Gera, gewünscht haben, mal
den Björn Walter zu hören.
In mein Leben ein bisschen Einblick zu bekommen.
Genau. Naja, ist ja auch sehr spannend, auch wenn du noch sehr jung bist, aber hast du schon einiges erreicht, auch einiges schon umgesetzt. Und wenn du nicht richtig mit dem Mund sozusagen am Mikro bist, dann ermahne ich dich, weil umgekehrt machst du das ja auch so. Wenn wir haben ja schon einige Projekte zusammen gemacht, und wenn wir das nicht richtig machen, dann kriegen wir immer die Ermahnung. Insofern freue ich mich jetzt schon drauf, wenn du dann doch nicht ganz so funktionierst, weil du ja jetzt vor der Kamera stehst.
Ich gebe mir Mühe.
Sag mal, gibt es irgendeinen Moment in deinem Kameraleben, bevor wir so ein bisschen auf dich persönlich, wo du so herkommst und so weiter, Gerscher und was du gelernt hast, gibt es da einen Moment, wo du sagst, das war so, den ich eingefangen habe mit der Kamera, der ganz besonders war? Irgendwie hast du da irgendwas, wo du sagst, das war so mein Highlight oder ein, zwei Highlights?
Da gibt es ehrlich gesagt ganz, 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 ganz viele, die ich über die Jahre gesammelt habe. Aber was irgendwie immer sehr besonders ist, sind Hochzeiten. Ich mache extrem wenig Hochzeiten, nicht weil ich es nicht kann, sondern weil ich vielleicht nicht so Bock drauf habe. Aber ich mache es für Leute, für Freunde, die mich kennen und die wirklich mich explizit haben wollen. Den tue ich denen gefallen. Und bei so einer Hochzeit, wo dann ja dieser eine Moment ist, wenn die Braut und der Bräutigam Ja sagen und sich küssen und dann alles sehr emotional ist, wo halt für mich auch alles sitzen muss. Du kannst ja nicht sagen, hier, nochmal küssen, noch mal. Mach nochmal Ring, so wie man es normal beim Dreh macht. Ne? Da muss alles passen. Und wenn das dann alles passt und du weißt, ich habe diese Aufnahme, das ist halt für mich immer wieder was ganz Besonderes.
Also aus der technischen Sicht, nicht aus der emotionalen Sicht.
Beides. Also auch emotional. Es gab schon einen Haufen Hochzeiten, wo ich selbst Tränenaugen hatte, wo ich dann zu tun hatte, ich muss ja was sehen, ich kann hier nicht mit den Augen rumwischen und muss die Hände an der Kamera haben. Ne? Also sowohl technisch als auch emotional. Und natürlich, wenn du dann das Hochzeitsvideo fertig hast und die Leute das sehen und du weißt, das löst bei denen jetzt auch nochmal was aus. Ne? Die sehen ihre eigene Hochzeit nochmal und haben dann auch wieder Tränenaugen. Das ist halt für mich
ganz geil. Das ist ja auch dein Anspruch. Ist das auch eine Sehnsucht? Du bist ja selber aktuell oder warst noch nie verheiratet?
Nee.
Und ist das dann auch was du dir wünschst? Wie machst du das?
Dass meine Hochzeit gefilmt wird, oder?
Nee. Dass das vielleicht auch so eine Emotionalität mit sich bringt, wenn du sagst, ich meine, du hast, weiß nicht wie viel, 10 Millionen Stunden schon gedreht auf den ganzen Orten dieser Welt, und dann kommst du mir jetzt und sagst, eigentlich mache ich gar nicht Hochzeit so gerne, aber es ist trotzdem für mich die emotionalsten Momente. Ist das auch eine Sehnsucht für dich? Also ich bin jetzt schon so in der Persönlichkeit, also in deiner persönlichen Verfassung. Wünschst du dir das selber mal irgendwann auch zu heiraten und
zu
so?
Zu heiraten, ich schließe es mal nicht aus, aber mal schauen, was kommt.
Gibt es noch andere Dinge, wo du sagst, das hat mir besonders gut gefallen, als ich diesen Moment eingefangen habe?
Ich kann da gar nicht explizit einen Moment sagen, weil das sehr, sehr viele eben sind. Ne? Also am schönsten sind für mich die Momente, wenn man Feedback bekommt. Ne? Natürlich, man macht einen Job, ne? Wie jeder andere irgendwie, man verdient damit sein Geld. Aber wenn dann so das Feedback vom Kunden kommt und die einfach sagen, ey, das ist wieder so ein geiles Produkt geworden, perfekt, und dann löst es natürlich in mir was aus. Das sind halt Dinge, die kann man nicht bezahlen, finde ich so. Das ist so ein emotionaler Wert, der ist mir ganz viel wert.
Mhm, verstehe ich. Bevor wir noch ein bisschen einsteigen, wir wollen ja ein bisschen auch so darüber reden, ist jetzt dein Unternehmen KI gefährdet? Welche Herausforderungen stehen? Was hast du für Projekte? Ich sage jetzt nur Beispiel, Netflix war ja in der letzten Zeit war ja toll, Kaulitz und Kaulitz, da hast du ja mitgewirkt. Bevor wir darauf einsteigen, erzähl mal ein bisschen, wo kommst du her? Bist du Urgärscher? Hast du hier gelernt? Was hast du gemacht?
Ich bin ein richtiger Urgärscher. Ich bin hier geboren, ich lebe schon immer in Gera. Mich hat es hier so vom Wohnort noch nicht weggetrieben. Ich bin in Lausanne damals aufgewachsen. Wie bin ich zu meinem Job gekommen? Ich habe als 13-, 14-Jähriger vielleicht, warst du natürlich wie jeder andere mit den Eltern im Urlaub, und mein Papa hat immer Urlaubsvideos gemacht.
Aha.
Und dann dachte ich irgendwann so, ey, da musst du mal ein bisschen Pep reinbringen. Und dann habe ich mir die Kamera geschnappt, habe sie auch von meinem Papa bekommen. Die haben mir die anvertraut. Und dann habe ich da einfach mal angefangen zu filmen und habe das dann irgendwie auch geschnitten. Und das hat sich dann so nach und nach entwickelt. Ich bin dann damals zum offenen Kinderkanal gegangen. Den gab es hier in Gera, vom offenen Kanal, also der Pixel hieß der. Und habe dort dann mitgemacht, bei Live-Sendungen, bei Beiträgen, die wir gedreht haben. Und das war halt wirklich geil. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
Wie alt
gemacht.
Warst du da? Also so um die Drehe?
13, 14 vielleicht.
Okay.
Ja, ich denke, da ging das los. Ja, und dann gab es irgendwann mal hier in Gera einen Jugendmedienpreis. Da habe ich mitgemacht, habe den auch gewonnen mit einem Video, was ich gemacht habe. Das war auch ziemlich cool, in dem Alter sowas zu gewinnen. Ne?
Hast du sowas noch? Also hast du das alles noch? Oder?
Den Preis habe ich noch. Den hat meine Mama.
Den Film
habe ich auch noch irgendwo.
Okay.
Genau. Und das war ganz cool. Und dann, ja, das Hobby hat sich dann irgendwann geändert. Ich bin dann erstmal sehr viel Fahrrad gefahren und habe dann nach dem Abi, musste dann eine Entscheidung getroffen werden, wie geht's denn weiter? Mhm. Natürlich haben dann die Eltern ein bisschen Druck gemacht. Das ist dann als Jugendlicher natürlich, ne, wenn die Eltern kommen, sagen, na hier, was machst du denn jetzt? Machst du jetzt Studium, Ausbildung, du musst jetzt mal was machen. Ich nur Fahrrad vorne im Kopf, ne? Bin ich denen aber dankbar, ne, auch wenn man es in dem Moment nicht gerne hört, so, dass die Druck machen, aber die haben
beste
mich da
Grüße
quasi,
an deine Eltern,
die beste ja. Grüße an die Eltern, ja.
Ja.
Ja, dadurch, dass ich ja da so kameraaffin war, dachte ich mir dann, machst du eine Ausbildung als Mediengestalter Bildton, und das hier in Gera auch bei einer Film- und Fernsehproduktion. Und die habe ich gemacht.
Welche war das? Welche?
Centauri-Film.
Ja, genau.
Genau. Und ja, wir haben da für die öffentlichen rechtlichen Sender viele Fernsehbeiträge gemacht, also fürs Thüringen-Journal und so. Es bist halt in Thüringen ganz viel unterwegs gewesen. Es war mega interessant alles. Und nach der Ausbildung, also als ich dann quasi meine Prüfung gemacht habe, war da natürlich die Frage im Raum, was machen wir jetzt mit dir, Björn? Bleibst du hier in der Firma oder wie geht's weiter? Und zufälligerweise habe ich während meiner Ausbildung schon Videos gemacht für einen Veranstalter hier in Gera, für AT-Events.
Mhm.
Habe ich mir eine Kamera von der Firma geliehen und habe dann so Clubvideos gemacht. Dann gab es in der Brauerei in Bad Köstritz da so eine große Party. Da habe ich halt auch ein für damalige Verhältnis ziemlich cooles Video gemacht. Ja, und dann saß ich da und habe mein Prüfstück geschnitten, klingelt's Telefon. Und da war der Produktmanager von Bebop damals dran und hat gesagt, ich habe dein Video gesehen, was du hier gedreht hast. Wir wollen das auch für uns haben.
Köstritz,
mach mal.
Also Köstritzer.
Quasi Köstritzer, genau.
Mhm.
Also Bitburger Braugruppe.
Mhm.
Ich gesagt, ja, geil, danke. Aber ich muss jetzt erstmal meine Prüfung machen. Ich muss erstmal mein Prüfstück fertig machen. Und ich habe noch gar keinen Plan, wie ich das dann umsetze. Und hat sich dann aber ergeben, dass ich mich dann direkt nach der Ausbildung selbstständig gemacht habe.
Ach so, also die Fernsehakademie in Leipzig, war das so eine Zwischenstation oder?
Das war quasi nochmal eine Ausbildung in der Ausbildung. Also
nachdem du ausgelernt hast?
Nee. Das haben wir parallel noch gemacht. Das ist quasi nochmal zusätzlich. Also ich habe quasi doppelt Berufsschule gehabt. Mein Chef damals hat mich noch auf die Fernsehakademie in Leipzig geschickt, weil du da noch sehr viel Praxisanteil hast. Eine Berufsschule ist ja alles relativ trocken, sehr viel Theorie. Und dort hast du halt sehr viel Praxis. Da sind halt Dozenten vom Fernsehen. Also das war auch ziemlich cool. Und da war ich dann parallel. Genau. Und dann ging es ab.
Und dann ging es ab als Freelancer. Genau. Das heißt, du hast dann auf eigene Rechnung hast dein Gewerbe angemeldet und hast gesagt, okay, ich mache das jetzt.
Genau, ja. Ich habe dann anfangs immer von der Firma, bei der ich ja gelernt habe, eine Kamera angemietet, habe dann da meine Videos gedreht. Das waren halt relativ viele Festivals, die ich dann gedreht habe, weil Bebop damals eine Festivaltour hatte. Und dann habe ich im ersten Jahr direkt 11 Festivals in ganz Deutschland da gedreht. Da war ich viel unterwegs und habe da wieder Kontakte geknüpft. Und ja, ich war irgendwie zur richtigen Zeit immer am richtigen Ort in der Anfangszeit und habe da Kontakte gesammelt. Und parallel habe ich dann noch auch auf Rechnung quasi bei der Firma Centauri Film noch als Kameraassistent, Kameramann gearbeitet.
Mitgewirkt und genau. Dann am Ende des Monats Rechnung gestellt.
Genau.
Bist du Ein-Mann-Show oder?
Ja.
Also immer noch?
Ich bin
immer noch Ein-Mann-Show. War es immer so?
War immer so, ja.
Also so eine Filmproduktion aufzubauen, war das nie ein Thema für dich, oder?
Bisher nicht, muss ich ehrlich sagen, weil mir irgendwie also ich bin kein Mensch, der einen Rucksack tragen will. Ich will irgendwie nicht Verantwortung für andere tragen, so im Beruf.
Ach so, du meinst das symbolisch jetzt, Rucksack, weil ich habe wenn ich dich kameramäßig sehe, hast du auch einen Rucksack auf.
Ja, aber der hat Rollen, den kann ich unter mir herschieben.
Naja, okay. Also du meinst jetzt den Rucksack der Verantwortung gegenüber Mitarbeitern und so weiter.
Genau, ich will irgendwie unabhängig bleiben und will mein Zeug machen und wenn ich sage, ey, ich mache jetzt mal 3 Tage frei, dann muss ich nicht noch gucken, dass der Mitarbeiter da irgendwie auch frei hat oder so, sondern ich kann dann mein Ding machen.
Okay, ich finde das interessant, auch selber als Unternehmer. Ich denke ja nun ganz anders. Also ich sage jetzt immer, die Entwicklung geht nur mit guten Mitarbeitern und auch das Wachstum geht nur mit guten Mitarbeitern. Wie denkst du da, 3 Tage machst du jetzt frei, sagst du, kann ich frei machen und so weiter, aber da kommt ja keine Kohle rein. Wenn du nur als Ein-Mann-Show Wie handelst du das, diesen Gedanken? Auch wenn dir was passiert und so, wie bist du da abgesichert? Also gibt es da Möglichkeiten oder?
Ja, nö.
Oder ich lebe von den Reserven halt.
Genau. Also natürlich plant man das ja. Wenn man sagt, man macht 3 Tage frei oder 3 Wochen, dann weiß man hat ein Polster und kann dann in Ruhe frei machen. Ich habe natürlich es gibt natürlich Stoßzeiten, ne? Also ich habe sehr viel zu tun und habe dann auch große Projekte parallel und dann weißt du manchmal nicht, scheiße, wie schaffe ich denn das jetzt? Da habe ich natürlich ein Netzwerk von Leuten, auch Freelancer, Richtung Leipzig, Richtung Erfurt, also überall hin und dann kaufen wir uns gegenseitig ein. Das heißt, ich lasse dann von jemandem mal was drehen oder jetzt erst vor kurzem wieder passiert, hier in Gera gibt es jetzt, habe ich auch letztes Jahr kennengelernt, einen Cutter, der ziemlich gut ist, der auch für Netflix Dokus dreht und schneidet und dem gebe ich dann vertrauensvoll mein Rohmaterial, wie das in der Videobranche heißt, also das ungeschnittene Videomaterial und der schneidet mir das
dann. Okay, dann ist eigentlich die Antwort auf meine Frage gegeben, weil die Sicherheit ist eigentlich durch andere Freelancer und die Verbundenheit, aber ihr seid nicht voneinander abhängig in einem Arbeitsverhältnis und das ist eigentlich auch eine gute Variante, ne? Ja. Okay. Gut, was sind so aktuelle große Projekte? Also wenn man bei dir auf der Webseite schaut, da ist ja Festival, ist viel, dann Hotel. Da hast du auch mal was gemacht. Ja. Wie war das?
Wann war denn das? Seit 7 Jahren habe ich als großen Kunden eine Hotelgruppe. Die haben 32 Hotels aktuell in Spanien, also Mallorca, auf den Kanaren, Kreta und in der Türkei. Und da bin ich so ein bisschen der Haus- und Hoffotograf und mache für die Filme, Fotos, Social Media, dass die Leute quasi Bock haben, in die Hotels zu fahren,
genau. Urlaub zu machen. Was hast du noch für Projekte? Also was machst du noch aktuell so?
Aktuell habe ich jetzt vor kurzem quasi einen großen Imagefilm abgeschlossen für die Stadt Weida. Das war auch ein sehr großes Projekt für mich. Das ging über 3 Monate. Also Konzeption, Planung, Protagonisten suchen, Firmen suchen, die da mitwirken, um halt irgendwie Weida attraktiv zu zeigen und Bock zu machen für Leute, die von außerhalb kommen, dorthin zu ziehen und überhaupt dort Zeit zu verbringen. Und das hat sehr viel Spaß gemacht und ist auch bis jetzt gut angekommen.
Also ich kann dir jetzt, der Podcast mit dir würde jetzt vielleicht so, sagen wir mal, in 4 Wochen, weil wir produzieren ja vor. Ich habe gestern das Video gesehen. Also Emotionalität pur, eine wunderschöne Stadt. Ich habe mich genau so gefühlt und ich glaube, ich habe auch kommentiert. Klasse Video, einwandfrei. War das der Moment, wo wir uns oben getroffen haben in diesem
Kuhstall da hier
in der Landwirtschaft. Genau, genau, wo ich da
Schönburger Höhe oder wie es heißt, genau.
Genau, frische Gurken und frische Eier beim Bauern geholt
habe. Aber genau so ein Feedback, wenn man sowas hört von Leuten, das ist es, was es ausmacht. So,
ich meine, ich wohne ja selber in Weiter und deshalb dieses Video, also mich hat das total, und dann ist mir eingefallen, dass jeder Immobilienmakler, wenn er ein bisschen schlau ist, der in Weiter Immobilien vermarkten will, genau dieses Video nehmen kann.
Na klar.
Also das ist nochmal ein Gamechanger, um zu sagen, guck mal, wie cool. Und man muss auch sagen, es war ja auch nicht irgendwie gefiltert. Also dass man sagt, du machst irgendwas schön, was eigentlich gar nicht ist.
Ja, und also so sollte es ja auch sein am Ende, dass die Leute, also dass die Weiter geil. Sich selbst auch wiedersehen.
Wer ist denn da Auftraggeber gewesen?
Stadt Weiter.
Also, die Stadt Weiter hat dafür die, ich sag mal, das Geld locker gemacht.
Die haben Fördermittel bekommen vom Bund.
Okay.
Waren sie hier, und haben dann die Webseite neu gemacht und haben einen Film produzieren lassen. Und das ist gestern beides gelauncht worden.
Gestern erst. Mhm. Also war ich eigentlich schon voll dabei. Kreativität ist ja auch etwas, was in deinem Beruf ganz wichtig ist. Wie lernst du das? Also, oder kann man das überhaupt lernen? Oder hat man das Indus? Kann man Kreativität lernen?
Schwierige Frage. Ich denke, du brauchst schon irgendwie so ein gewisses, das muss dir schon ein bisschen in die Wiege gelegt werden, kreativ zu sein. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich denke schon, das ist so ein Ding, das wird in die Wiege gelegt. Du brauchst so ein Gefühl, also wenn ich jetzt irgendwo in den Raum gehe und soll den filmen, dann brauchst du ja schon so einen Blick für, aus welcher Blickrichtung drehe ich das? Vielleicht setze ich noch Licht irgendwie oder muss ich noch irgendwas drapieren, und da brauchst du irgendwie so ein Gefühl. Das ist für mich ganz schwer zu erklären, weil ich es scheinbar einfach kann. Also weil ich dieses Gefühl habe.
Man kann es schwer erklären, Kreativität so auf den Punkt zu bringen. Aber ich glaube schon, dass du das so in dir stecken hast, aus der Liebe heraus diese Dinge auch umzusetzen. Und dein Ziel ist, die Emotionalität der Menschen, also im Herzen zu berühren, das Feedback kommt.
Genau.
Das ist geil, was du da gemacht hast. Das ist eigentlich das, was dich antreibt.
Ja, Fakt. Also das ist eben dieses, wie ich schon gesagt habe, dieses Feedback, was man zurückbekommt, und einfach dann selbst davon berührt zu werden, dass man andere berührt hat irgendwie, das ist mir ganz viel wert. Und das kann man halt auch nicht bezahlen. Das ist
mir. Und ich finde das immer wichtig, als Unternehmer überhaupt auch immer im Nachhinein oder überhaupt zu überlegen, was ist jetzt wirklich eigentlich das, was mich antreibt. Und oft sagen immer, der Tischler sagt, naja, ich arbeite halt gerne mit Holz und so weiter. Fahrschule ist zum Ende der Führerschein oder keine Ahnung, ne? Der Zahnarzt operiert am Zahn und so. Aber in Wirklichkeit sind es andere Dinge, die einen antreiben.
Mhm. Ja, nee, das ist genau diese Emotion.
Und darüber nachzudenken, das finde ich.
Also eben bei mir sind es eben die Emotionen. Mhm. Und für mich sind Firmen und Unternehmen, wenn ich in eine Firma komme, ich kriege eine Anfrage, fahre dorthin, schaue mir das an, das ist für mich immer ein Riesenspielplatz. Mhm. Also ich sehe da Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Das ist für mich auch ein riesengroßes Privileg, und ich bin da ultra dankbar, dass ich das so machen kann, dass ich Einblick in Firmen, Unternehmen, Branchen bekomme, die sonst niemand so hat. Und ich finde es halt dann auch mega interessant. Mein Anspruch ist es eben auch, wenn ich in eine Firma komme, nicht einfach mal schnell ein Video zu machen, so, und hier habt ihr's, sondern ich muss die Firma verstehen. Ich muss die Prozesse da drin verstehen, ich muss die Maschinen verstehen. Nur dann kann für mich das Produkt irgendwie auch, also das Video, auch geil werden. Mhm. Weil ich probiere mich immer mit den Firmen auch zu identifizieren. Und das merken natürlich auch die Leute am Ende, dass ich mich damit beschäftige. Und ja.
Deswegen wird es dann auch emotional. Wie siehst du eigentlich, ist der Imagefilm, ist der tot durch KI?
Schwierig. Also es gibt schon viele Prozesse, die durch KI jetzt unterstützt werden. Also da gibt es Programme, die auch schneiden und so weiter.
Setzt du das selber auch ein?
Nee.
Also du bist noch sozusagen der Händliche,
genau.
Der vor dem Rechner sitzt und noch so genau die Sekunde schneidet und dann...
Ja, genau. Also KI ist schon geil. Ich benutze auch KI, jetzt nicht beim Videoschnitt, aber in anderen Bereichen. Es macht mir auch, wenn man mal so in Richtung Zukunft schaut, auch ein bisschen Angst. Weil wir stehen ja wirklich ganz am Anfang, wenn du das so siehst. Und selbst der Anfang ist schon ganz schön groß. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass so gewisse Dinge von KI ersetzt werden. Aber wenn es dann eben um so sehr emotionale Dinge geht, kann ich mir vorstellen, könnte es sein, dass die KI dann an ihre Grenzen gerät.
Okay, das ist also die Zukunftsmöglichkeit zu überleben. Sonst hast du schon so gewisse Bedenken. Ich meine, wenn man das sieht, heutzutage ist mit KI so viel machbar.
dass du gar nicht mehr erkennst, ist das jetzt ein richtiges Video, das gemacht wird von Menschenhand oder ist es durch die KI? Das ist schon der absolute Wahnsinn. Und da stehen wir ja am Anfang.
Ja, also selbst ich, der ja da irgendwie auch ein Auge für hat.
Hast du da Plan B? Ich meine, du bist jetzt noch jung, bis zur Rente, ich übertreibe jetzt mal, ne? Musst du ja noch einiges machen. Hast du da irgendwie Plan B, was du machen würdest oder wo
aktuell
du sagst?
Aktuell nicht. Also ich will erstmal einfach das weitermachen, was ich mache und was ich liebe. Und dann schauen wir mal.
Ich habe ja so das Gefühl, also Imagefilm, also die Erklärvideos, die sind für mich vollkommen, also die sind gestorben. Diese Trickfilm-Erklärvideos, oder? Wie siehst du das? Also
erklär du mal. Wie meinst du das?
Naja, Erklärvideo ist ja so dieses mit Trickfilm und dann wird irgendein Prozess erklärt oder so. Aber das kann ich doch mit KI heute
das stimmt.
Komplett abbilden. Da brauche ich doch niemanden mehr dazu. Der ist ja auch nicht viel Emotionalität, da wird er halt erklärt.
Genau.
Ja. Emotionalität gehe ich noch mit, wenn du sagst, ich muss die Emotionalität auffangen, denn das ist das, was unserem Herzen berührt. Und da glaube ich bei der KI, schwierig. Obwohl, wie gesagt, in den nächsten Monaten.
Also fragt ChatGPT und ChatGPT erklärt ja alles, macht alles. Ne? Ja, da hast du schon recht, das kann schon.
Was wäre denn jetzt in Zeiten wie diesen, wo wir ja, ich sag jetzt mal, statistisch glaube 3.000 bis 5.000 Werbebotschaften bekommen pro Tag für Unternehmen. Was wäre deiner Meinung nach denn gut, in die Sichtbarkeit zu kommen, bezogen auf deine Branche? Imagefilm ist jetzt eins, aber jeder macht irgendwie Imagefilm. Gibt es irgendwie so den Sprung zum Dokumentarfilm? Also findest du das Unternehmen und irgendwie jedes Unternehmen hat ja auch eine Geschichte, eine Story ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn er noch 3 Monate da ist, hat er noch keine Geschichte, braucht noch keinen Dokumentarfilm. Aber es gibt ja auch viele, ich sage jetzt mal, die 10 Jahre, 15 Jahre am Markt sind. Bist du der Meinung, dass jedes Unternehmen gut ist für einen Dokumentarfilm?
Also ich finde es ein interessantes Thema. Natürlich kannst du einen Dokumentarfilm nur machen, wenn du halt genug Material hast und genug Geschichte, die du erzählen kannst. Aber wenn du das hast, also ganz essentiell ist für mich Transparenz bei Unternehmen. Also die Leute wollen wirklich hinter verschlossene Türen schauen. Die wollen gucken, was passiert da irgendwie. Also im Krankenhaus zum Beispiel, im OP. Was passiert denn da? Ne? Du liegst normal nur dort unter Narkose und siehst ja gar nicht, was die machen. Wenn du da dann Einblick bekommst, das finden die Leute interessant. Oder bei der Feuerwehr. Dass die Leute oder die Kameraden zeigen, wie sieht unser Alltag aus und so. Und wenn du sowas auch in einem Dokumentarfilm schaffst, dann denke ich, ist das auch interessant. Und dann lockst du da die Leute, das anzuschauen.
Also ich bin ja ein großer Fan. Also wenn wir Fernsehen gucken oder wenn wir irgendwas machen, dann interessiert mich immer Dokumentarfilme irgendwie. Wie machen andere das, wenn das authentisch ist und so weiter? Finde ich immer hochspannend. Und ich glaube, das ist auch eine Chance, in die Sichtbarkeit als Unternehmen zu kommen, in der Vielfalt der Möglichkeiten, was wir heute eigentlich so alles aufsaugen, sich nochmal abzuheben. Ja, auch wenn natürlich, ich sage jetzt mal, so eine Visitenkarte, wenn man so will, Dokumentarfilm, letztendlich relativ teuer sein kann. Aber es ist natürlich auch etwas Bleibendes, was nicht jeder macht.
Also die Transparenz ist ganz wichtig, finde ich. Und wenn du irgendwie Leute aufmerksam oder die Aufmerksamkeit von Leuten haben möchtest, außerhalb von einem Imagefilm, dann finde ich polarisieren irgendwie. Ich finde das immer ganz interessant. Es gibt so viele Firmen, die halt polarisieren, die sich ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und anders denken als alle anderen, nicht so diese klassischen Dinge machen, sondern da einfach ein bisschen mal frech sind. Und das finde ich immer ganz geil. Da gibt es ein paar Firmen, die ich da auch mal verfolge, wo ich sage, einfach
hast du,
geil.
Hast du ein paar Beispiele?
BVG ist da für mich, also Berliner Verkehrsbetriebe.
Die machen verrückte Sachen.
Die machen absolut geile Sachen, ja. Und dann gibt es so ein paar Agenturen auch, die da immer echt coole Sachen machen, wo du dir denkst, ey, ihr seid wirklich geil kreativ so. Und die denken halt einfach immer anders. Und das finde ich wichtig, weil sonst, guck mal, wie viele machen denn Filme? Wie viele machen Fotos? Ja, wie viele haben jetzt mittlerweile Videografen selbst in ihrer Firma und eine eigene Abteilung? Und das ist halt gut, ja, und wichtig, auch um aber ein paar Reels zu machen, ein paar Stories zu machen und so weiter. Aber dann so dieses Herausstechen, ne? Du musst halt einfach heutzutage herausstechen mit gewissen Dingen. Und dann ist Polarisieren halt ganz wichtig. Und auch wenn es mal nach hinten geht, ja, dann nach hinten losgeht, dann kann das auch einfach Werbung sein. Guck dir unser Fauxpas im Tunnel an damals.
Ja, das war wirklich, muss ich sagen, das war schon ganz schön haarig. Die Bildzeitung hat uns dann die Tunneldeppen die Polizei erwischt hier die Tunneldeppen. Also den Bildausschnitt von der Bildzeitung habe ich heute noch.
Das war ganz
aber lustig, letztendlich ja. Ist es dann doch wieder gut geworden, weil wir haben ja dann die Erlaubnis gekriegt, im Jagdbergtunnel zu drehen.
Na genau.
Und ich meine, der Ansatz war ja jetzt kein falscher. Das älteste Tunnelvideo damals war in 60er Jahren. Und dann haben wir gesagt, okay, als Fahrschule haben wir eigentlich den Auftrag, das Modernste zu zeigen, und dann sind wir da reingefahren in den Tunnel und haben eigentlich nicht gewusst, was auf uns zukommt, gell? Also ja, genau. Aus den Luftschächten kam die GSG 9, symbolisch, ja. Alarm, Alarm, Alarm. Nee,
aber guck mal, selbst wir wussten das nicht so, was da so abgeht in einem Tunnel, genau, dass dann gleich eine Spur gesperrt wird, dass die Geschwindigkeit runtergesetzt wird und dann zufälligerweise auch direkt die Polizei da steht und uns aus dem Tunnel begleitet, aber am Ende hat es ja was Positives gehabt. Klar, wir waren die Tunneldämmen bei der Bildzeitung.
Aber danach kam man die
aber Genehmigung. Aber wir konnten aufklären am Ende. Und dann haben ganz viele einfach gelernt, ich kann nicht einfach mal schnell nur, um die Brötchen aus dem Kofferraum zu holen, mal auf dem Standstreifen im Tunnel anhalten, sondern
Also das ist eigentlich das, was du jetzt gesagt hast. Das finde ich interessant, nämlich zu polarisieren. Manchmal polarisiert man im Negativen, obwohl man es gar nicht will, weil es war natürlich nicht unsere Absicht, jetzt irgendwie negative Schlagzeilen zu holen, obwohl wir sie gekriegt haben damals. Aber die Polarisierung, die Kreativität ist ausschlaggebend, um heutzutage sichtbar zu sein. Das habe ich mitgenommen. Jetzt finde ich, du hast natürlich relativ viele Projekte auch in der Gemeinnützigkeit. Erzähl mal ganz kurz nochmal darüber was, bevor wir auf Kaulitz und Kaulitz eingehen. Also ich habe immer mitgekriegt, dass du ganz nebenbei Rehkitz, Drohnen, erzähl mal, was du da machst.
Na, ich bin quasi über den Tierschutzverein, gibt es die Rehkitz-Rettung und da fliegen wir quasi mit Drohnen, die eine Wärmebildkamera dran haben, Wiesen ab. Mhm. Also die Kitze werden ja im Frühjahr von ihren Müttern, von den Ricken, ins Gras gelegt und die Ricken hauen ab. Warum machen die das? Weil die Kitze geruchlos sind. Die werden quasi geschützt, indem die vom Feind nicht gefunden werden, weil die geruchlos sind. Deswegen haut auch die Mutti wieder ab, legt die dorthin. Und das Problem ist nur, wenn dann in den Wiesen
der Mähdrescher kommt,
wenn die Landwirte kommen und die Mutti, die hören halt sehr gut, im Gegensatz zur heutigen Jugend vielleicht, ne? Die Mutti sagt, bleib dort liegen. Du bist geruchlos, hier bist du sicher, wenn ich in den Wald gehe. Und dann kommt eben der Mähdrescher und die bleiben wirklich liegen. Und wir werden dann vermäht. Das ist halt so eigentlich, ne, Natur versus Mensch, der dann da irgendwie eingreift in die Natur. Und genau ist, ich habe das am Anfang auch erstmal nicht verstanden. Ich dachte, warum müssen wir das denn jetzt abfliegen? Ne? Aber es macht Sinn. Und dann fliegen wir eben früh um 4 oder um 3 auch dann die Wiesen ab, sehen dann eine Wärmesignatur über die Drohne, schicken dann Helfer hin oder Läufer. Und die holen dann die Kitze quasi raus. Ganz wichtig aber, die dürfen nicht angefasst werden. Wenn jetzt jemand mal irgendwo ein Kitz sieht, nicht einfach anfassen und mitnehmen und zu Hause auf den Couch legen.
Wegen Geruch.
Genau, wir haben Handschuhe, wir haben Gras noch an den Händen, packen die dann in Taschen, stellen die an den Rand der Wiese, in Schatten bestenfalls noch. Und wenn dann gemäht wurde, werden die wieder rausgelassen. Und dann finden sich Ricke und Kitz wieder über Laute. Und dann können die wieder gemeinsam durch Wiesen und Wälder ziehen.
Das heißt, der Bauer, der mit dem Mähdrescher um 5 anfängt,
der sieht die nicht.
Der sieht die nicht, klar, aber der ruft euch an.
Teils. Sind auch die Förster teilweise, also die Jäger, die rufen an und sagen, pass auf, dann und dann mähen wir, kommt mal vorbei, schaut, dass da keine drin sind. Also es ist wirklich krass, die sind wirklich so gut versteckt in den Wiesen. Also der Landwirt sieht die auf keinen Fall. Und es ist wirklich so teilweise so, dass die Läufer, wenn ich die in die Wiese schicke, die stehen wirklich 10 Zentimeter vor dem Kitz. Ich sage, wenn du jetzt noch einen Schritt gehst, dann trittst du drauf.
Sehen das
und dann müssen die quasi mit einem Kescher oder mit den Händen nach unten greifen und haben es dann in der Hand. Also die sind wirklich extrem gut versteckt.
Und die Rehkitz, wie reagieren die?
Teils. Eigentlich ganz zahm. Umso älter die werden, umso jugendlicher sind die natürlich dann nochmal mobiler und machen dann ein bisschen Rabatz. Aber du weißt halt immer nie, ne? Rennen die dann schon, sind die schon so groß, dass sie vor dem Mähwerk wegrennen? Oder liegen sie und werden vermehrt? Deswegen geht man auf Nummer sicher,
holt die raus. Also wenn ich das ja am Begriff um Himmels Willen.
Ja, es ist leider so. Es ist so wirklich eine traurige Angelegenheit.
Die werden vermäht, die Rehkitz. Nee, bloß nicht. Wie viel hast du jetzt schon gerettet? Gibt es da schon Zahlen? Och, oder
das
so?
Kann ich jetzt so nicht sagen. Das ist ja jetzt auch nicht das ganze Jahr. Ne? Das ist ja immer nur von April bis Juli so, werden ja die Wiesen gemäht. Und das überschneidet sich eben auch mit der Setzzeit der Ricken. Aber es sind schon ein paar. Und das ist halt auch ein gutes Gefühl. Ne? Deswegen mache ich das auch ehrenamtlich, weil du einfach weißt, das Kitz, was da gerade aus der Wiese geholt wird, das wäre wahrscheinlich gestorben. Und wenn du dann in die kleinen, nee, in die Bambis. Großen Augen guckst von den Bambis, dann weißt du auch, wofür du das machst, wofür du früh so zeitig aufstehst und da durch die Wiesen rennst oder mit der Drohne fliegst.
Ich denke gerade an meine Fee, an meine Nichte, die heult jetzt bestimmt.
Fee, lass dir ein Taschentuch geben.
Genau. Ist das ein, also das ist ein Verein.
Genau.
Sag nochmal ganz kurz was zu dem Verein. Vielleicht hat der eine oder andere Lust, da was zu unterstützen.
Ja, wir suchen auf jeden Fall jedes Jahr Leute, weil natürlich die Jäger und die Landwirte da auch immer sensibilisierter werden. Ne? Die rufen mehr und mehr an und die Flächen werden mehr und mehr. Wir brauchen demnach ja auch mehr und mehr Leute. Also wir brauchen Piloten, jemand, der mit der Drohne umgehen kann. Ne? Der Verein hat selbst Drohnen. Ich habe mir zum Beispiel selber eine Drohne dafür gekauft, die die Kamera dran hat. Und dann brauchen wir vor allem die Läufer, die dann in die Wiesen laufen. Okay. Und da haben wir immer Not am Mann. Also wenn jemand tierlieb ist und gern zeitig aufsteht, dann meldet euch da gern beim Tierschutzverein.
Tierschutzverein.
Gera e.V. Und dann sind wir da happy. Es macht halt auch wirklich Spaß. Natürlich musst du zeitig aufstehen, aber es ist cool. Wir sind eine coole Truppe und ja.
Dann warst du mal Held der Herzen. Erinnere ich mich noch. Mhm. Ausgezeichnet worden, weil du den Brandopfern, wie hieß die Familie?
Ruppe.
Ruppe.
Aus Donnersdorf.
Erzähl mal kurz, was da war.
Also ich arbeite ja quasi neben, ich mache einerseits Imagefilme für Firmen und Fotoshootings und so weiter. Dann gibt es noch die andere Sparte, die ich mache. Das ist eine journalistische Tätigkeit. Das heißt, wenn jetzt irgendwas in Gera mal passiert, irgendwas Cooles oder eben auch was dramatisch ist, ne, dann fahre ich dahin zu Unfällen oder zu Bränden und mache dort Pressearbeit quasi für Fernsehsender und auch für Zeitungen. Dann war das mal der Fall, dass nachts eben in Dörn-Ebersdorf ein Wohnhausbrand alarmiert wurde. Bin dann da auch hingefahren und ja, bin dort angekommen und sehe einfach schon die Flammen in den Himmel steigen und Glut und alles und dachte mir, ach du Scheiße, das brennt hier richtig. Ja, hab dann da gedreht und Fotos gemacht. Feuerwehr war voll am Rödeln und dann habe ich irgendwann die Frau und Herrn Ruppe dort stehen sehen und dachte mir, wie tragisch ist es eigentlich, dass die beiden jetzt gerade zuschauen und nichts machen können, wie ihr eigenes Haus abbrennt. Und das war ja auch noch das Elternhaus, also das Geburtshaus da sozusagen, ne, wo die schon immer drin gelebt haben. Das fand ich so traurig. Ich habe dann natürlich meine Pressearbeit gemacht, habe das an die Sender geschickt und so weiter und habe dann mit dem Herrn Ruppe ja auch noch einen O-Ton gemacht, also ein Interview, wo er dazu was gesagt hat. Und dann saß ich zu Hause früh um 6, nachdem ich das weggeschickt habe und habe gesagt, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Natürlich ist das, Pressearbeit braucht's, ne? Aber irgendwie war das ja, verdiene ich ja auch da in der Hinsicht mit dem Leid anderer Geld. Und ich probiere immer irgendwie dann auch was zurückzugeben. Das ist mir wichtig, ne? Und da dachte ich mir, das kann es jetzt nicht gewesen sein, ich muss noch irgendwas machen. Und dann habe ich da ein kurzes Video zusammengeschnitten von den Aufnahmen von dem Brand mit dem Interview von Herrn Ruppe und habe eine Spendenaktion gebaut. Und das hat sich so schnell verbreitet, dass dann innerhalb von wenigen Tagen knapp über 40.000 Euro zusammengekommen sind von Menschen, die auch gesagt haben, es tut uns voll leid. Ne? Und da waren sogar, das ging wirklich deutschlandweit, da sind Influencer drauf aufmerksam geworden, die haben da mit gespendet, also auch nicht wenig Geld und das war echt cool. Und dann haben wir irgendwann dann den Spendencheck übergeben und Familie Ruppe hat sich mega gefreut.
Wie hoch war er denn?
Also das waren so 40.000 von mir und dann hat natürlich auch der Heimatverein Dörn-Ebersdorf auch noch eine Spendenaktion gemacht. Also das war schon, ich weiß jetzt die komplette Summe nicht, aber das war schon viel. Ne? Mhm. Und das, klar, Versicherung zahlt, aber es gibt trotzdem noch so viele Dinge, die da drumherum sind, die da nicht abgedeckt sind. Mhm. Ne? Ich meine, die haben auch alle ihre Erinnerungen verloren. Also Bilder, Fotoalben, alles so Werte, ne? wo ich jetzt denken würde, wenn jetzt meine Wohnung abbrennt, um Gottes Willen. Und das war alles weg. Mhm. Und ja, insofern haben die dann noch eine Finanzspritze bekommen und konnten dann, also das sind auch wieder so Momente, wo ich sage, dafür lohnt sich's einfach. Die hatten so Tränen in Augen und ich dachte, also ich hatte genauso Tränen in Augen, ne? Und dachte mir, geil, jetzt hast du da irgendwie mit deiner Arbeit, mit meinem Job wieder Menschen helfen können und war da ultra dankbar erstmal für die Spendenbereitschaft der Menschen und ja.
Also ganz, ganz besonders, ich habe das ja auch meine Familie live immer wieder verfolgt und so, wie es gewachsen ist. Das war wirklich sehr, sehr emotional. Naja, und deswegen bist du ja auch berechtigt, damals Held der Herzen geworden und gekürt von den Gärschen.
Danke dafür, ja.
Sag mal, die jetzt letztens, also gut, wir haben ja jetzt gesagt vorhin, es wird ein bisschen später ausgestrahlt, aber so aktuell gibt es ja gerade einen Hype auch über deine Arbeit. Kaulitz und Kaulitz ist ja momentan Nummer 1 auf Netflix. Was spielst du da jetzt für eine Rolle?
Was spiele ich da für eine Rolle? Also ich war auf jeden Fall jetzt nicht mit in L.A. mit denen, aber ich bin dort quasi mit Aufnahmen aufgetaucht. Mit Aufnahmen, die ich erstellt habe und dann natürlich auch im Abspann. Ich habe letztes Jahr im Herbst oder im Spätsommer für das Glücksgefühle-Festival Festival gedreht. Ich wurde da eingekauft als Drohnenoperator und habe dort Drohnenaufnahmen gemacht für Social Media, für das Aftermovie und so weiter. Und unter anderem waren eben auch die Kaulitz-Brüder beim Festival, haben dort einen Auftritt gehabt. Und was ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wusste, dass die auch die neue Staffel drehen von Kaulitz und Kaulitz und dass die auch dort mit bei dem Festival gedreht wird, eine Folge. Und ja, habe dann vor kurzem dann eine WhatsApp bekommen mit einem Screenshot. Da war einfach ein blauer Hintergrund und Schrift davor und da dachte ich erstmal, was ist denn das? Und drunter stand, ich habe mal noch deine Credits angegeben. Da dachte ich mir, was denn für Credits? Habe ich erstmal geschrieben, was ist denn das jetzt hier? Naja, von der neuen Staffel. Und dann habe ich das aufgemacht, habe gesehen, Drohnenoperator Glücksgefühle Festival, Björn Walter. Und dann habe ich erstmal gecheckt, dass die quasi dann die Drohnenaufnahmen von
mir. Ach, du hast von irgendeinem Freund hast du die Info gekriegt?
Quasi von meinem Auftraggeber damals, das Media Team dort gemacht hat und der hat mir das geschickt. Weil das Festival haben dann die Drohnenaufnahmen freigegeben für Kaulitz und Kaulitz, dass die damit verwendet werden könnten. Ich wusste da gar nichts davon und wurde da halt extrem überrascht und habe mich natürlich auch sehr gefreut. Weil
aber eine extra Vergütung hast du jetzt nicht gekriegt?
Habe ich nicht bekommen, das ist alles abgeholt mit dem Festival, das ist vollkommen okay, weil das ist eben genau wieder so ein Punkt, wo ich sage, das ist so ein Mehrwert, das kannst du nicht bezahlen, das ist halt geil. Du bist da irgendwie, auch wenn es nicht lang ist und wenige Sekunden, aber es sind Aufnahmen von mir, dort Drohnenaufnahmen zu sehen in der Serie, in der Netflix-Serie und ich tauche im Abspann auf.
Hast du da Hoffnung jetzt, dass vielleicht der ein oder andere Fernsehsender auf dich auch nochmal zukommt, da was zu machen? Oder?
Man weiß nie, was passiert. Mal schauen. Also es sind jetzt in den 14 Jahren, die ich selbstständig bin, sind so viele krasse Sachen passiert, wo ich mir denke, krass, hättest du nie gedacht. Also ich bin da immer offen für alles und lass mich überraschen.
Was hast du für zukünftige Pläne? Gibt es irgendwelche großen Projekte, die du gerade planst oder umsetzen willst?
Es ist immer viel in der Planung. Es gibt aber auch manchmal Zeiten, wo du denkst, ach krass, jetzt hast du gerade mal frei und steht jetzt gar nichts an. Aber
in dem Moment klingelt das Telefon.
Das geht, ja. Das ist wirklich so. Das geht manchmal ganz schnell. Das war vor 2-3 Monaten so. Da hatte ich mal echt ein bisschen Zeit. Und dann klingelt das Telefon und dann war da ein Kollege dran, mit dem ich vor 10 Jahren mal gearbeitet habe. Und der hatte dann einen Job für ProSiebenSat.1 für mich, für eine neue Staffel von einer sehr erfolgreichen Serie. Und dann war ich dort dann eingekauft und habe dann 2 Wochen mit denen das gedreht. Und das
wie heißt die Serie?
Also das darf ich leider noch nicht sagen.
Okay.
Aber wird im Herbst ausgestrahlt auf Sat.1 und ja, ganz cool und war auch wieder interessant für mich. Also insofern, es ergeben sich immer ganz viele Sachen über ganz viele Dinge, über Kontakte und Netzwerk und ja.
Das werden wir ja dann über Social Media alles erfahren.
Genau.
Ne? Schön, mein Björn. Also danke, dass du heute hier warst und danke auch für das Gespräch. Sehr aufschlussreich. Also ich glaube, da können wir noch einiges von dir auch erwarten. Und gibt es irgendwas noch, was du dir vielleicht so wünschst für die Zukunft?
Gesundheit. Ich hoffe, dass ich das noch ganz lange so weitermachen kann. Vielleicht nicht so extrem, dass ich auch mal zwischendrin ein bisschen mehr Zeit habe, auch für Freunde und so weiter, die auch sehr verständnisvoll dann sind. Aber ja, klar, es ist halt auch ein körperlich anstrengender Job so, auch wenn das mal oft nicht so aussieht, aber das geht sehr auf den Rücken.
Ja.
Ich hoffe, dass ich da weiterhin das so ausführen kann.
Musst du da eigentlich ein bisschen mehr Sport machen als andere jetzt
gerade? Ich müsste mehr Rückensport machen, aber da fehlt mir auch mal irgendwie die Zeit. Aber ja, alles gut.
Wünschst du dir eigentlich mal jemanden hier im Gera Stadtgeflüster, wo du sagst, also den hat es jetzt bisher noch nicht gehabt, der ist auch ein Spannender auf meiner Arbeit. Gibt es da jemanden, wo du sagst, der ist interessant, den könntest du auch mal einladen?
Tatsächlich vielleicht jemand vom Tierschutzverein, weil das ist wirklich für mich ein interessantes Thema oder auch für viele Leute, die gar nicht wissen, warum machen wir das denn? Warum gibt es die Rehkitzrettung? Und der Tierschutzverein allgemein engagiert sich ja da sehr, sehr viel in sehr vielen Sachen und sehr breit gefächert.
Gute Idee. Lieber Björn, danke, dass du da warst und alles Gute für dich weiterhin.
Vielen Dank dir auch. Tschüssi.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.